11.04.24, Israel im Krieg, Tag 188. Habt ihr mitbekommen, dass die Hamas erneut einen Deal für die Geiselfreilassung abgesagt hat? Erneut, und das nicht zum ersten, nicht zum zweiten, nicht zum dritten Mal in den letzten Monaten, sagt die palästinensische Führung im Gazastreifen und natürlich ihre Chefs im Ausland, sei es in Katar oder sonst, wo sie sich aufhalten, sie sagen wieder Nein zur Geiselfreilassung. 133 Menschen, teilweise nicht am Leben, werden von den Terroristen einfach nicht freigelassen. Und mit diesem Handeln entscheiden sie sich eigentlich gegen Ruhe. Gegen Ruhe für alle Menschen auf israelischer Seite und insbesondere auch auf palästinensischer Seite, insbesondere im Gazastreifen natürlich. Das heißt, das Leid der eigenen Bevölkerung scheint ihnen vollkommen egal zu sein, weil sie nicht bereit sind, 133 lebende und ermordete Menschen freizulassen. Sie haben sich wieder für Konflikt, wieder für Krieg entschieden. Und das sollte eigentlich auf mehr Gehör stoßen. Doch das passiert nicht. Ich habe nicht im Gefühl und deswegen hier direkt in dieser heutigen Folge meine Eingangsfrage. Habt ihr davon gehört? Weil ich habe nicht davon gehört, wenn ich nur über die deutschen Medien, sage ich jetzt mal, spreche. In Israel natürlich wird das rauf und runter besprochen. Aber hier in Deutschland, und ich bin gerade in Deutschland, ich bin gerade in Heilbronn, dazu mehr später, habe ich nicht im Gefühl, dass das zentral besprochen wird. Und das ist eine bittere Realität, eine Realität, an die Israel eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt ist. Weil auch wenn wir bei Zwei-Staaten-Vorschlag bzw. Lösung sind, hat Israel in den letzten 25 Jahren alleine mindestens zweimal Ja zu einer zu einem Zwei-Staaten-Vorschlag gesagt. Doch die palästinensische Seite hat immer wieder Nein gesagt. Genauso wie sie jetzt immer wieder Nein sagt und im Endeffekt somit keine Ruhe einkehren kann. Und die israelische Seite den militärischen Druck natürlich aufrecht erhalten muss und will. Und so sind wir mit der Division 162 jetzt auch in einer präzisen Operation im zentralen Gazastreifen im Einsatz. Denn zentrale Gazastreifen, das müsst ihr euch kurz angucken, ich habe schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast, dass ein Großteil der Menschen, mit denen ich spreche, vor dem 7. Oktober eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten, wie der Gazastreifen so aussieht. Also man ging in der Regel davon aus, dass Gaza eine Stadt ist, eine einzige Stadt. Die allerwenigsten hatten jemals irgendwie von einer Stadt namens Rafah gehört oder einer Stadt namens Khan Yunis. Und das sind zwei große Städte im Gazastreifen. Und natürlich haben all diese Menschen unter euch auch nicht von Deir el-Balah gehört oder El-Burej. Das sind Orte im zentralen Gazastreifen. Ihr könnt das gerne euch mal angucken, daran zoomen. Das sind die Bereiche, wo Division 162 jetzt mit einer präzisen Operation im Einsatz ist, basierend auf geheimdienstlichen Erkenntnissen der letzten Wochen und Monaten, wo wir vom Boden, aus der Luft und vom Meer Ziele angreifen, um auch im zentralen Gazastreifen die Hamas und den islamischen Dschihad in die Knie zu zwingen. Genau an den Orten, wo wir natürlich in den letzten Monaten im Einsatz waren, wie zum Beispiel das Krankenhaus Shifa, ein Krankenhaus, was eigentlich ein Terrorstützpunkt ist, so komisch es klingen mag, und dann nebenbei auch als Krankenhaus funktioniert hat. Wir sind raus, sind dann aber wieder zurück mit dem Kessel, mit dem Zugriff und haben dort tatsächlich eine sehr, sehr erfolgreiche Operation in den letzten Wochen durchgeführt und an anderen Orten im nördlichen Gazastreifen, wo wir vor Monaten schon im Einsatz waren und uns wieder zurückgezogen haben, wie zum Beispiel Jabalia und Sejaiya, zwei Hochburgen der Terrororganisation Hamas und des islamischen Dschihad. Von dort jetzt wieder gibt es Beschuss, vereinzelten Beschuss, aber Beschuss auf Israel. Und so sind wir auch dort jetzt wieder im Einsatz und zwar mit nadelstichartigen Operationen, das heißt kein massiver Einmarsch, so wie vor wenigen Monaten noch, wo man wirklich mit Divisionen dort vor Ort tatsächlich die Terroristen bekämpft hat. Jetzt sind es nadelstichartige Operationen à la Fauda und da auch wieder in Jabalia und Sijaiya, wo wir nach mehreren Wochen, wo wir nicht im Einsatz waren und natürlich beobachtet haben, wie sich die Dinge dort bewegen, wie die Terroristen aus ihren Tunneln rauskommen, wo sie sich versuchen wieder zu organisieren. Dort, genau dort, schlagen wir jetzt in diesen Tagen wieder zu. Ein zentraler Terrorist der Hamas wurde auch jetzt von der israelischen Armee in Rafah eliminiert, namens Nasser Yaqub Jaber Nasser. Er war zuständig für das Budget der Terroraktivitäten des militärischen Zweiges, so nennt es sich, militärischen Zweig, das heißt der bewaffnete Teil der Hamas-Terrororganisation in Rafah im Süden des Gazastreifens. Also Herr Nasser bzw. Herr Terrorist Nasser nicht mehr unter uns und das sind gute Neuigkeiten. Genauso wie drei Söhne und mindestens drei Enkel vom Terrorchef Ismail Haniyeh auch nicht mehr unter uns sind, auch eliminiert. Und zwar Qasem, Amir und Mohammed, das sind die drei Söhne von mehreren Kindern und Enkeln des Terrorchefs Ismail Haniyeh, die in Shati, in Gaza City, getroffen wurden, gezielt. Und das sind Informationen, die in der arabischen Welt natürlich verbreitet wurden. Über Al Jazeera sieht man ein Video, wie Ismail Haniyeh diese Neuigkeit erhält. Man sieht ihm an, dass er bestürzt ist, aber er dankt Allah dafür. Er dankt also Gott dafür, dass seine Kinder und Enkel als Märtyrer von dieser Welt gehen, ja. Also eine absolut kranke, total eigentlich menschenverachtende Ideologie, wo man sich irgendwie einredet, dass der Tod seiner eigenen Kinder fast schon eine Art Ehre ist, ja. Wofür, ich verstehe es nicht ganz, weil all diese Kinder und Enkel von diesen Terrorchefs, die natürlich auch involviert sind in den Terroroperationen, der Terroristen, genauso wie damals, wenn irgendwelche Mega-Hitler-Nazi-Offiziere ihre Kinder in der Hitlerjugend herangezogen haben, die dann mit diesem Gedankengut dann aufgewachsen sind und das war ihre Welt. Im Endeffekt sind die von klein auf gebrainwashed, sie sind von klein auf Terroristen und befinden sich leider dann irgendwie auf dem geraden Weg in den Sarg. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das sind Terroristen, die auf Zeit leben. Und wir haben klar gemacht, dass jeder Terrorist, der mit der Hamas-Führung zu tun hat, der den 7. Oktober befehligt hat, mit ausgeführt hat, sei es der Hamas, sei es des islamischen Dschihad, früher oder später, am besten natürlich früher, am besten gestern schon, den Preis für seine menschenverachtenden kriminellen Taten erhalten wird. Während wir natürlich im Einsatz sind und die Terroristen, wo es sein muss, in die Knie versuchen zu zwingen, soweit es geht und sie auch eliminieren, haben wir den Erez-Grenzübergang im Norden des Gazastreifens zu Israel, der überrannt wurde am 7. Oktober. Davon gibt es Videomaterial der Hamas. Ich selber war sehr oft in den letzten Monaten am Erez-Grenzübergang, bin von dort auch einige Male in den Gazastreifen rein und von dort aus auch einige der Tunnel besichtigt, Tunnel der Hamas-Terrororganisation, 400, 500 Meter südlich dieses Grenzübergangs. Der Grenzübergang komplett zerstört, wird jetzt von der israelischen Seite wieder aufgebaut. Das heißt, nicht jetzt so aufgebaut, dass das ein ganz normaler Grenzübergang wird, wie in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, wo man Grenzübergänge hat, sondern man versucht jetzt da einen Terminal aufzustellen, von wo aus zumindest Lastwagen in den Gazastreifen aus dem nördlichen Teil reingehen können bzw. reinfahren können, um auch humanitäre Hilfe, Hilfsgüter von Erez aus, also genau dem Grenzübergang, der von den Terroristen überrollt wurde, beschossen wurde, zerstört wurde, genau über diesen Grenzübergang werden wir in Zukunft auch Hilfsgüter reinlassen. Zusätzlich zu Hilfsgütern natürlich von den anderen Grenzübergängen, sei es Kerem Shalom oder Rafah, und auch natürlich Hilfsgüter aus der Luft. Das heißt, aus allen Richtungen versucht man natürlich den Zivilisten im Gazastreifen entgegenzukommen, während man gleichzeitig, und darüber habe ich heute schon gesprochen, die Terroristen angreift. Terroristen leider beschießen Israel auch nach wie vor aus dem Libanon jeden Tag und da passiert leider auf UN-Höhe, sage ich jetzt mal, gar nichts. Es gibt eine UN-Resolution vom Sicherheitsrat 1701, das habe ich in diesem Podcast mehrmals erwähnt, der besagt, dass südlich des Litani-Flusses, das heißt die ungefähre 70 Kilometer Marke nördlich des israelisch-libanesischen, der israelisch-libanesischen Grenze, 70 Kilometer nördlich von dieser Grenze, alles, was in diesem Raum sich befindet, soll von der Hisbollah, davon soll die Hisbollah Abstand halten. In diesem Gebiet, also im Südlibanon, hat die Hisbollah nichts verloren. Sie dürfen sich dort nicht positionieren. Sie dürfen dort keine Waffen aufbauen, beziehungsweise Raketen und Raketenabschussrampen. Und ganz sicherlich dürfen sie aus diesem Bereich nicht auf Israel schießen. Das sagt UN-Resolution vom Sicherheitsrat 1701. Doch was passiert in den letzten 6,5 Monaten mittlerweile knapp? Jeden Tag schießt die Hisbollah genau aus diesem Bereich. Da fragt man sich natürlich, und ich frage mich das seit 6 Monaten, wozu gibt es UN-Resolutionen? Kann mir das irgendjemand hier beantworten? Also ich versuche in den letzten Monaten wirklich schlau draus zu werden, wofür Sicherheitsrat, UN-Resolution, wozu dienen die genau? Also wenn im Ernstfall man keine Mittel hat, um kriminellen Organisationen, Terrororganisationen zu zeigen, nein, ihr überquert gerade rote Linien, wenn nicht schwarze Linien und es wird Konsequenzen haben, weil nichts passiert. Nichts passiert. Die Welt bzw. die UN tut absolut gar nichts, um die Hisbollah daran zumindest zu erinnern, dass sie jeden Tag eine Grenze überquert, jeden Tag den UN-Sicherheitsrat Beschluss 1701 crossed. Jeden Tag. Ich höre keine Kritik aus der UN und da fragt man sich natürlich, ist das ein Doppelstandard, weil natürlich Israel beschossen wird? Wenn aus diesem Bereich auf Türkei geschossen werden würde und Türkei als NATO-Mitglied, wie würde dann die Welt reagieren? Ja? Wie würde dann die UNO reagieren? Wie würde dann die Europäische Union eventuell noch reagieren? Also viele Fragen, die ich mich auch in der letzten Zeit als Beobachter frage, im Endeffekt, wo ich nicht ganz verstehe, jetzt wirklich nicht verstehe, was diese UN-Resolutionen am Ende wirklich bringen sollen, wenn im Ernstfall nichts passiert, wenn bestimmte Akteure wirklich auf gut Deutsch auf diese Resolutionen scheißen. CENTCOM-Kommandeur General Kuria ist heute oder sollte in Israel sein. Ich bin, wie gesagt, in Heilbronn, bin nicht vor Ort, um das zu verifizieren. Warte natürlich auch von meinen Freunden, um zu hören, wie dort die Gespräche laufen. Aber der General ist nicht einfach mal so da, sondern er ist da, weil der Iran, das Mullah-Regime, natürlich seit Tagen droht. Das nimmt man ernst. Es gibt geheimdienstliche Erkenntnisse, in denen man man geht davon aus, dass das Mullah-Regime das eine oder andere plant. Und deshalb setzt man sich zusammen, die USA und Israel. Wir sind, für diejenigen von euch, die dachten, durch einige Ansagen vom US-Präsidenten Biden, man wäre eventuell nicht auf einer Linie, das stimmt nicht. In Sachen Mullah-Regime und Region sind wir komplett auf einer Linie und wir sprechen uns natürlich ab in Sachen Reaktion auf einen eventuellen Angriff der Mullahs bzw. der Revolutionsgarden. Das müssen wir natürlich koordinieren. Falls dort etwas passieren sollte, damit wir da effizient, produktiv das Richtige machen. Man muss hoffen, dass da nichts kommen wird. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Iraner einen direkten Angriff starten werden. Doch wer weiß, ihr wisst, auch ich im Endeffekt lebe in meiner eigenen Wahrnehmung, wie ich den Iran, wie ich die Perser, wie ich das Mullah-Regime wahrnehme. Da kommt sehr viel an Informationen bei mir persönlich in meinen Kopf zusammen, wo ich mein eigenes persönliches 1+1+1 rationale Erklärungen versuche, ich sage jetzt mal, den Feind zu verstehen. Doch den Feind hat Israel und auch ich am 6. Oktober nicht verstanden, als wir am 7. Oktober überrollt wurden. Und es kann sein, dass ich mich in meiner persönlichen Wahrnehmung, selbst als jemand, der den Iran wirklich von klein auf schon mit der Muttermilch aufnimmt, dass ich mich vielleicht täusche. Und das Mullah-Regime jetzt wirklich auch mal sich direkt involvieren will. Die Amerikaner haben natürlich Israel komplett den Rücken zugesagt und man sieht auch, dass sie ihren Aircraft Carrier, die Eisenhower, aus südlich, also weiter südlich im Roten Meer, weiter nördlich verlegen und das natürlich auch, um einen eventuellen Beschuss aus dem Iran abzufangen. Das sind ballistische Raketen. Die natürlich, der Iran verfügt über eine ganze Reihe von Raketen, die tausende von Kilometern auch fliegen können, die enorme Sprengkraft haben, auch an Präzision mangelt es nicht. Das ist eine ganz andere Herausforderung als die Raketen aus dem Gazastreifen. Also es ist überhaupt kein Vergleich. Deshalb braucht man hier ganz andere Systeme, um dort natürlich diese Raketen, falls es dazu kommen sollte, abzufangen. Ja, der Iran, wenn wir kurz beim Iran bleiben, ihr wisst, das Mullah-Regime ist ein enger Partner der Russen im Ukraine-Krieg und bewaffnen natürlich Russland mit Drohnen. Doch auch Sudan wird mit Angriffsdrohnen aus dem Iran bewaffnet. Das heißt, auch hier sieht man, dass das Mullah-Regime im Endeffekt ein sehr negativer internationaler Spieler ist auf mehreren in mehreren Regionen auf der Welt als negativer Hintermann auffällt und das natürlich im Endeffekt eine Bedrohung für verschiedene Gegenden ist, für die Ordnung, für eventuell ja für Menschen in all diesen Räumen, wo dann die iranischen Angriffsdrohnen hingelangen. Das ist eine Sache, die auch aus Europa als Gefahr wahrgenommen werden sollte. Meiner Meinung nach wird das nicht wirklich besprochen. Der Fokus ist zu sehr auf Gaza und die humanitäre Situation dort, dass man eigentlich das große Spiel weder der Russen noch der Iraner und wisst ihr was, auch nicht der Chinesen, wirklich über dem Bildschirm erklärt. Wo eigentlich der Otto-Normalverbraucher, der sich in Deutschland zum Glück gemütlich machen kann, man lebt ja im Wohlstand, dass man da eigentlich in der Regel keinen blassen Schimmer hat, mit wem man es auf der dunklen Seite dieser Welt zu tun hat. Die EU hat aber trotzdem, auch wenn ich das jetzt sage, gibt es verantwortungsbewusste Institutionen und die EU hat natürlich gesehen, dass die Amerikaner und auch die Briten mit ihren Prosperity Guardian und auch Poseidon haben sie ja zwei parallel laufende Operationen im Bab el-Mandab, das heißt südliches Rotes Meer, vis-à-vis den Houthi-Terroristen, dem verlängerten Arm im Jemen des iranischen Mullah-Regimes. Und die EU hat jetzt auch eine Operation gestartet namens ESPIDES, A-S-P-I-D-E-S. Könnt ihr gerne nachgoogeln. Eine spannende Entwicklung auch für die EU. Eine eigene Streitkraft, kann man sagen, dort am Roten Meer hat, in wo sie halt nicht die Houthis selbst angreifen möchten. Das ist eher eine Verteidigungsmaßnahme, wo die EU beschlossen hat, dass sie Raketen bzw. Beschuss der Houthis neutralisieren wollen, und zwar Beschuss auf die internationale Schifffahrt. Diese internationale Schifffahrt aus Ost nach West und West nach Ost, die größtenteils genau dort lang geht, am Bab el Mandab, Richtung Europa dann, über den Suezkanal und dann weiter in die andere Richtung, Indischer Ozean, dass man da natürlich gewährleistet und gegenhält, dass, ja, dass da keine Wirtschaftsprobleme entstehen, wenn die Houthis dann gewisse Schiffe angreifen, die für Europa gedacht sind. Und in dem Sinne setzt sich jetzt Europa tatsächlich auch dafür ein, am Roten Meer, am Bab el-Mandab auch ein Stück weit mehr Einsatz zu zeigen. Ich bin in Heilbronn, habe ich am Anfang dieser Folge kurz erwähnt. Warum bin ich in Heilbronn? Weil in Heilbronn eine Cyber Security Conference stattfindet, zu der ich eingeladen wurde, und zwar im Experimenta Science Center. Das ist hier in Heilbronn eine große Nummer. Ich persönlich kannte es nicht, bin zum ersten Mal in Heilbronn, hatte auch keine Ahnung von dieser Cyber Security Conference, die letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Das ist das zweite Mal, dass diese Konferenz stattgefunden hat. Und ich wurde gebeten, in einer Diskussion auf der Bühne zu sitzen mit Wladimir Klitschko, den natürlich alle hier kennen, ehemaliger Boxweltmeister. Er ist gefühlt 17 Köpfe größer als ich. Deswegen war ich dann am Ende glücklich, dass wir nebeneinander gesessen haben und nicht gestanden haben. Wir waren beide als Vertreter jeder seiner Nation in dem Sinne vor Ort. Er für die Ukraine, ich für Israel, und wurden von einer Journalistin, wurden wir befragt zum Thema Krieg und Frieden in der Ukraine und in Israel. Und das Spannende bei diesem Gespräch war, dass während Wladimir Klitschko im Endeffekt frei erzählen konnte, aus der Opferperspektive, weil die Ukraine natürlich angegriffen wurde und nach wie vor jeden Tag angegriffen wird, wobei die Ukraine sich auch zur Wehr setzt und zurückschlägt, insbesondere auch mit Angriffsdrohnen. Da gibt es eine riesige Militäraufrüstung mittlerweile in der Ukraine, wo man gegenhält, auch am Schwarzen Meer und auch darüber hinaus. Während der Wladimir Klitschko natürlich frei reden konnte aus der Opferperspektive und da ihm eigentlich nichts vorgeworfen wurde, musste ich viele Dinge dann irgendwie wieder rechtfertigen. Weil auch hier wieder der Fokus im Endeffekt, obwohl ich als israelischer Vertreter da war, im Endeffekt im Gazastreifen war. Und ich natürlich erklären musste, was passiert jetzt eigentlich mit den Zivilisten in Gaza? Das wäre ungefähr so, als würde man Wladimir Klitschko fragen, ja, was ist jetzt mit den Zivilisten in Russland, wenn ukrainische Angriffsdrohnen in russischem Gebiet zurückgreifen? Ja? Und das ist eine spannende Situation, in der ich mich persönlich gefühlt habe heute. Und da habe ich mich zum Abschluss so mit mir selber, habe ich mich gefragt, was würde eigentlich passieren? Und das ist eine Frage, die ich mich jetzt wirklich stelle. Und da würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere von euch mir eure Meinung, eure ehrliche Meinung über Gmail zukommen lässt. Meine Gmail nochmal, Arie Chalikare, genauso wie man meinen Namen schreibt, zusammengeschrieben, @gmail.com. Und die Frage ist wie folgt. Was würde passieren, wenn in den nächsten Monaten oder Jahren die Ukraine im Endeffekt zum Angriff ausholen würde und die Russen verstärkt im russischen Gebiet angreifen würde und in Russland im Endeffekt durch diese Angriffe auch Zivilisten getötet werden würden? Würde dann in der westlichen Welt die Ukraine irgendwann dann als Aggressor erklärt werden? Würde man dann Klitschko und Selenskyj einladen und über russische Opfer reden? Oder würde man sich erinnern, dass im Endeffekt die Ukraine nach wie vor sich in einem Verteidigungskrieg befindet und in diesem Verteidigungskrieg auch das Recht hat, die Gegenseite anzugreifen? Also eine Frage von meiner Seite aus, wo ich wirklich, ja, von euch, ich würde mich freuen, wenn ihr da mir kurz antwortet. beziehungsweise eure Meinung mir schreibt. Bitte kurz, weil ich das letzte Mal, als ich meine Mail durchgegeben habe, vor 3-4 Monaten, dann plötzlich 700 Mails, teilweise sehr lange Mails, gelesen habe und alle, ich hoffe, da ist mir niemand irgendwie in den Spam-Ordner gefallen, aber ich glaube, ich habe alle Mails zumindest kurz beantwortet. Heute bitte auf diese Frage kurz, wer möchte mir schreiben. Es fällt natürlich allen hier schwer, in die Zukunft zu gucken, aber würde mich natürlich interessieren, wie ihr diese Situation seht.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.